Auch hier wieder schön wenig Tinte nehmen.
Florian Schimikowski schreibt etwas mit Geheimtinte auf ein Blatt Papier.
Kann man dann schreiben?
Die Tinte muss jetzt erst einmal trocknen. Schimikowski ist Historiker und Sammlungsleiter des Deutschen Spionagemuseums in Berlin. Im Kinderlabor des Museums steht neben der Gallussäure, mit der Schimikowski gerade schreibt, ein Behälter mit Eisensulfat. Ein uraltes, vermutlich das Urrezept für professionelle Geheimtinte.
Interessanterweise ist der früheste Nachweis, konkrete Nachweis von Geheimtinte, den wir in der Geschichte haben, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus von einem Gelehrten namens Philon von Byzanz, dass er tatsächlich schon ein derartiges, hochentwickeltes Verfahren zeigt. Das heißt, er zeigt uns nicht einfach nur, ja, mit Zitronen kann man schreiben, das macht man warm, sondern er sagt so wirklich, man macht einen Sud aus Galläpfeln und kann das dann mit verschiedenen Eisensulfatverbindungen wieder sichtbar machen.
Mit Zitronen- oder Zwiebelsaft geht es natürlich auch. Experimentierfreudige Kinder kennen das. Die einfachste Zaubertinte gibt es in jedem Haushalt und sie kann mit Wärme, zum Beispiel mit dem Bügeleisen, lesbar gemacht werden. Die Säure greift das Papier an und durch Hitze werden die angegriffenen Fasern braun und die geheime Botschaft ist lesbar.
Das geht auch mit Körpersäften, das heißt zum Beispiel mit Schweiß oder mit Urin oder auch mit Sperma. Angeblich hat der britische Geheimdienstchef Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, jeder Agent hat seinen Füllfederhalter eigentlich immer mit dabei.
Und ja, auch Liebesbriefe wurden mit Geheimtinte geschrieben.
Und das ist tatsächlich auch in der frühen Neuzeit so. Das heißt, neben dem Diplomatenverkehr, der zu den Hauptnutzern von Geheimtinte gehört, ist das natürlich auch die Liebesbriefe. Natürlich vor allem die verbotene Liebe. Das heißt, die Liebe in Fürstenkreisen zum Beispiel, die nicht gerne gesehen wird, weil eigentlich die Dame oder der Herr bereits jemand anderem versprochen ist.
Jedoch gibt es für Liebesbriefe im digitalen Zeitalter bessere Geheimhaltungsmethoden als Zaubertinte. Und auch Spione und Agenten konnten umfangreiche Mitteilungen und Dossiers effektiver und schneller übermitteln. Zum Beispiel über Mikrofilme, die so klein waren, dass sie in Geldmünzen versteckt werden konnten. Aber
schnelle Nachrichten, kurze Nachrichten oder Bestätigungen, dass man bestimmte Befehle bekommen hat, zu übermitteln, wurden im Kalten Krieg und wahrscheinlich auch noch heute sozusagen kurznachrichtigen Geheimtinte verfasst. Wir wissen zum Beispiel, dass bis in die 90er Jahre hinein die britischen Geheimdienste ein Spezialteam hatten, das sich mit Geheimtinte auseinandergesetzt hat.
Die Geheimdienste haben im Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg einen immensen Aufwand betrieben, um Postsendungen nach Geheimtintenbotschaften zu durchsuchen. Sogar auf Zeitungen, Zeitschriften und Notenblätter wurden geheime Botschaften geschrieben. Die Botschaften an die Agenten wurden allerdings mittlerweile verschlüsselt über Radiowellen gesendet.
Das kennt jeder aus den Agentenfilmen, dass man da sitzt, man hört diese langen Zahlenkolumnen, die über den Radiosender durchgezahlt werden.
Mach die Tür zu.
Das Problem bei dieser Methode ist, es ist eine einseitige Kommunikation. Das heißt, der Geheimdienst sendet die Nachrichten an den Geheimagenten und natürlich kann der Herr Geheimagent nicht über dieses Radio zurückkommunizieren.
Und so schrieben die Spione unverfängliche Briefe oder Postkarten und zwischen die unverfänglichen Zeilen schrieben sie Vertrauliches mit Geheimtinte.
Deswegen kommt auch der Ausdruck zwischen den Zeilen lesen, kommt da durchaus vor, denn man schreibt mit der Geheimtinte zwischen die Zeilen und schickt das dann als normale Postsendung an eine unverfängliche Adresse.
Richtig los ging es mit der Geheimtinte bereits in der frühen Neuzeit. Und seitdem erfanden findige Tüftler erstaunliche Dinge, um die Geheimtinte noch geheimer und unentdeckbarer zu machen. Zum Beispiel vor 400 Jahren der italienische Gelehrte Giambattista della Porta.
Er benutzt Eier als Geheimnisträger. Das heißt, mit einer speziellen Tinte aus Essig und Alaune schreibt er auf die Eier drauf, die Geheimnachricht. Und wenn die Eier gekocht werden, während dem Kochvorgang durchdringt diese Tinte die Eierschale und setzt sich auf das Eiweiß. Und nach dem Kochvorgang kann man diese Tinte abwischen und das Ei ganz normal transportieren. Und der Empfänger muss dann nur das Ei pellen und dann auf dem Eiweiß kann er die Nachricht ablesen.
Die perfekt getarnte Botschaft also. Ein anderes Risiko für Spione, nicht die mit Geheimtinte geschriebene Botschaft wird entdeckt, sondern die Tinte selbst. Dass Spione sie gerne als Mundwasser oder Parfum tarnten, hatte sich bei den Aufklärern auch irgendwann herumgesprochen. Schimikowski zeigt auf eine Vitrine. Darin ein Schal, eine Erfindung der Staatssicherheit der DDR.
Das ist ein Seidenschal und die haben Geheimtinten so verwendet, dass dieser Schal mit Geheimtinte getränkt ist. Man legt ein unbeschriebenes Blatt auf den Boden und dann legt man diesen Schal dort drüber. Und dann schrieb man einfach durch den Schal durch, abpausen gewissermaßen. Und dadurch setzt sich ein geringer Teil dieser Tinte sozusagen auf das Papier darunter ab. Also sehr praktisch. Das ist nun wirklich das Unverdächtigste, wenn man Geheimtinte transportieren will.
Die Geheimtinte, mit der Florian Schimikowski im Kinderlabor des Museums eine Nachricht auf Papier geschrieben hat, ist mittlerweile getrocknet. Er nimmt den Pinsel aus dem Fass mit dem Eisensulfat und streicht über das Papier, so wie es Philon von Byzanz schon im 3. Jahrhundert vor Christus gemacht hat.
Es kriegt diese dunkle Farbe.
Und was hat Schimikowski nun geschrieben? In braunem Farbton erscheint ein G. G wie geheim.